Ein Hilton-Hotel im Weltraum.
Ja, ob und wann das kommen wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber solche Pläne gibt es. Oder auch Bestattung im Weltraum, dass man sagen kann, statt Seebestattung, ich hätte gern Weltraumbestattung. Schick meine Asche bis hin zum Mond.
Space 4, 3, 2, 1. Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Bayer.
Alles, was du heute sagst, kann gegen dich verwendet werden.
Also eigentlich wie immer.
Ja, oder mein persönlicher Favorit ist, es kommt darauf an, die Antwort ist Jein. Und damit herzlich willkommen zu Space 4, dem Gesetzespodcast.
Für alle Zuhörenden, sie scherzt.
Ja, aber tatsächlich nur ein bisschen, denn es wird heute juristisch, aber auf keinen Fall trocken. Denn wir wollen über Weltraumgesetze sprechen und inwieweit die eigentlich überhaupt vorhanden sind. Denn bei all den Raketenstarts und Satelliten könnte tatsächlich der Eindruck entstehen, dass es im All zugeht wie im Wilden Westen. Darüber wollen wir gleich mit unserem Experten sprechen. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen zu Space 4, dem kosmospolitischen Podcast. Ich bin Francis Therese Bayer, Sprechwissenschaftlerin und Journalistin und mit mir im Studio
Dr. Matthias Bayer, Gründer und Geschäftsführer des New Space Unternehmens Space Optics. Ja, schön, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Ich persönlich bin auf jeden Fall super gespannt, wie viel Jein wir heute nun wirklich hören werden.
Das liegt tatsächlich auch ein bisschen an unserem Gast. Wir haben einen der ganz wenigen Experten im Weltraumrecht bei uns, nämlich Dr. Ingo Baumann. Er ist Jurist, spezialisiert auf nationale und europäische Hochtechnologieprojekte, vor allem in der Raumfahrtindustrie. Und zu seinen Mandanten zählen niemand Geringeres als die Europäische Kommission, die ESA, das DLR und führende Satellitenbetreiber. Ingo, herzlich willkommen bei Space 4. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich. Hallo Francis, hallo Matthias.
Ich würde tatsächlich gerne mit meiner ersten Frage auch einsteigen, weil mich das brennend interessiert. EU Space Act, einige Menschen mit viel Geld schießen scheinbar so wahllos Dinge ins All, Raketenstarts hier, Satelliten da. Ist das wirklich der wilde Westen oder geht es doch so ein bisschen geordneter im All zu?
Nehmen wir mal die zweite Frage zuerst, wilder Westen. Also das wird oft gesagt und es stimmt auch auf eine Art und Weise. Wobei es nicht unbedingt daran liegt, dass es jetzt überhaupt keine Regelungen gibt, sondern es liegt eigentlich eher daran, wie die Industrie, auch dank der technologischen Reife, wie die in den letzten Jahren explodiert ist und insbesondere eben durch bestimmte Player, die eben auch mit Geld und mit einem Ansatz da reingegangen sind, auf denen das Weltraumrecht einfach nicht vorbereitet war, sprich Elon Musk. Ne? Gibt auch ein paar andere, also herausragendes Beispiel. Wir haben auf der internationalen Ebene eben das, was man im Kern Weltraumrecht nennt. Das sind völkerrechtliche Verträge, aber natürlich geprägt durch den Kalten Krieg, durch den Umstand, dass eigentlich mehr oder weniger nur zwei Staaten, nämlich USA und UdSSR, überhaupt Raumfahrt im größeren Umfang betreiben konnten und beide Angst hatten, dass der andere einen Schritt vorausgeht. Das heißt, diese Verträge, die damals geschlossen wurden, dienten im Wesentlichen dazu, den Kalten Krieg im Weltraum einzuhegen. Deshalb gibt es da auch so Regeln, die zum Beispiel das Stationieren von Nuklearwaffen im Weltall verhindern sollen und so weiter. Das ist halt der historische Hintergrund. Jetzt gelten die noch heute und zwar auch so, dass sich eigentlich alle dran halten. Die sind aber so formuliert, so ein bisschen wie unser Grundgesetz. Die haben halt extrem wichtige, aber auch sehr kurz prägnant formulierte Kernprinzipien.
Können Sie da vielleicht mal eins nennen?
Ja, die Nutzung des Weltraums steht allen Staaten offen. Also das Prinzip der Nutzungsfreiheit zum Beispiel. So, jetzt ist das Problem, dieser internationale Rahmen, der hat sich einfach seitdem nicht weiterentwickelt.
Das heißt, wir haben wir haben eigentlich ein Regelwerk, was auf 1967.
Ich glaube 1967, ne?
Weltraumvertrag. Beruht. Das ist ja auch gar nicht dann für New Space ausgelegt.
Genau, das ist das Problem, zumindest auf der internationalen völkerrechtlichen Ebene, dass es sich einfach zu wenig weiterentwickelt hat. Man hat dann eher Prinzipien, Erklärungen und Guidelines und Ähnliches halt gemacht, die aber per se unverbindlich sind und die auch jeweils extrem lange gebraucht haben, um sie irgendwie zu diskutieren. Und jetzt sind wir halt in einem Moment, wo wir es eigentlich dringend bräuchten, wo aber durch die geopolitischen Entwicklungen mit Russland und China und erneute Blockbildung es einfach quasi unmöglich ist, die USA, Russland und China und Europa als die vier Haupttreiber irgendwie zu einem Konsens zu bringen bei Fragen der Weltraumnutzung, die natürlich auch extrem mit militärischer Stärke, mit wirtschaftlicher Stärke, mit Zukunftsfähigkeit, mit Wettbewerbsfähigkeit und ähnlichen Begriffen belegt sind, sodass wir in einer Lage sind, wo eher jeder seinen Vorteil sucht, anstatt dass man eben noch neue, verbindliche und eben auch moderne Regelwerke da schaffen kann. Und das ermöglicht eben auf die Art und Weise den Wilden Westen.
Wenn du gerade sagst, okay, es gibt diese Großmächte im Weltraumbereich, was verhindert diesen gemeinsamen Konsens?
Ich denke, das Hauptthema ist wirklich der Egoismus, möglichst gut selber dazustehen und möglichst zu verhindern, dass der andere besser dasteht. Das betrifft zum Beispiel Fragen, zu denen wir ja auch gleich noch kommen, mit dem Mining, ne, oder also Ausbeutung von Weltraumressourcen. Es betrifft aber auch den Mond, irgendwann mal den Mars. Es betrifft eben auch Fragen der Orbitnutzung, vor allen Dingen in den niedrigen Orbits und so weiter. Also es zieht sich dann durch sehr viele Einzelthemen durch, aber das ist der große Treiber, ne? Sich selbst möglichst viel Flexibilität und Vorteil schaffen und dasselbe möglichst beim, ja, wie auch immer, Gegner entsprechend zu verhindern.
Aber ich sage mal, das schafft man doch, oder andersrum gesagt, USA, Frankreich, Luxemburg sind jetzt die ersten, die mir einfallen, die haben ja schon ihre eigenen Weltraumgesetze. Damit bringe ich mich ja auch in die Situation, dass ich irgendwie agieren und nicht nur reagieren muss. Sei es, dass ich irgendwelche Starts absichere oder sei es, hilf mir mal Matthias.
Ja, Vergabe von Lizenzen beispielsweise, ne, für Kommunikationssatelliten fallen mir da jetzt ein, solche Sachen.
Das war eigentlich so meine Frage. Also es ist ja eigentlich ein Nachteil, kein eigenes Gesetz zu haben für Deutschland.
Ja, da kommen wir jetzt von der internationalen auf die nationale Ebene. Da muss man erst mal sagen, aus den völkerrechtlichen Verträgen sind eigentlich alle Staaten, die nichtstaatliche, das heißt damit private, kommerzielle Weltraumaktivitäten haben, diese zu genehmigen und zu beaufsichtigen. Das steht also genauso eindeutig drin. Das heißt, es ist schon eine Pflicht jedes UN-Mitgliedstaates, wenn denn solche Aktivitäten vorhanden sind, dann eben auch diese zu regeln, sodass Genehmigung und Aufsicht sichergestellt sind. Das heißt, man braucht dann einfach schon ein nationales Weltraumgesetz, dass es darüber hinaus auch im eigenstaatlichen Interesse ist, um der Industrie einen klaren Rahmen zu geben und damit auch für Transparenz und Rechtssicherheit zu sorgen, vielleicht sogar noch zusätzliche Anreize zu schaffen, zum Beispiel durch Haftungsbegrenzungen oder eben auch begleitende Fördermaßnahmen und so weiter. Das ist dann nochmal was anderes. Aber die Pflicht dazu, die ergibt sich schon aus dem Völkerrecht. So, jetzt war es halt eben lange so, dass nur die USA eine wirklich hochentwickelte private Weltraumindustrie hatten. Wir hatten zwar in Europa auch eine, die hat aber eben für staatliche Missionen zugeliefert, ne? Den Satelliten gebaut, die ganzen Komponenten und so weiter und so weiter. Aber die Mission selber, die Aktivität im Weltraum, war staatlich. Und das war eigentlich bis Ende der 90er so. Aber dann kam die Privatisierung von Eutelsat, die zunehmende Privatisierung von Ariane und so weiter. Pi mal Daumen so eben um die 90er. Ja, seitdem sehen wir eben auch, insbesondere auch in Europa, dass immer mehr Staaten solche nationalen Weltraumgesetze haben. Wir haben dann eigentlich eine Phase gehabt, die so ungefähr ab 2004 anfing, als nämlich auch es anfing mit den universitären Kleinstsatellitenprojekten. Und dann haben viele Staaten gesagt, die Universität ist zwar staatlich gefördert, ist aber privatrechtlich organisiert. Also ist das ja eine private Weltraumaktivität. Also muss ich ja hier irgendeine Genehmigung und Aufsicht herstellen. Ich kann jetzt eine ganze Liste machen. Belgien, Holland, Österreich, später Dänemark und so weiter. Also eine ganze Reihe von Ländern haben eben solche universitären Projekte gehabt oder so erste Spin-offs aus der Universität und haben gedacht, jetzt brauchen wir ein nationales Weltraumgesetz. Und wir Deutschen, wir haben also damals auch schon angefangen. Und so ein bisschen der für die Weltraumrechtler der Treppenwitz der Geschichte ist, wir waren sogar damals mitführend. Denn unser großes Forschungsprojekt vom Kölner Institut für Luft- und Weltraumrecht, in dem Rahmen wurden mehrere Doktorarbeiten geschrieben, Papers und so weiter. Und damals waren wir die Ersten, die sich richtig mit dem Thema nationale Weltraumgesetzgebung beschäftigt haben. Dann hat Deutschland das sogar auf UN-Ebene richtig gepusht und dass dann dazu auch so ein bisschen so Leitlinien entwickelt wurden. Und es gab dann 2012 ein Modellgesetz, also gut Deutsch ein Template, wie Staaten solche nationale Weltraumgesetze machen sollten. Das war auch hauptsächlich aus Deutschland getrieben. Trotzdem haben wir jetzt über 20 Jahre später in Deutschland immer noch keins.
Woran liegt's? Wo ist das dann wieder hängen geblieben oder nicht vorwärts gegangen? Wieso hat man sich wieder zurückgezogen?
Ja, auch dazu könnten wir jetzt allein noch ewig reden. Ne? Das sind hauptsächlich drei Treiber, die auch nach und nach gekommen sind. Der erste Treiber war, dass man in Deutschland irgendwie gesagt hat, naja, klar, wir haben hier viel in Universitäten, die hier was machen. Die TU Berlin, das ist eine ganz interessante Sache, ist bis vor kurzem und ich glaube sogar immer noch in der Top 10 der weltweit größten Satellitenbetreiber. Alleine die TU Berlin hat, glaube ich, an die 50 Satelliten schon gestartet.
Alles solche kleinen CubeSats, ne? Da sind die ziemlich aktiv.
Ja, das sind eben diese Mini-Dinger, an denen halt die Luft- und Weltraumingenieure lernen, wie man sowas baut, ne? Und so weiter. Tolle Sache, aber in einem großen Umfang. Und da hat man damals irgendwie gesagt, naja, eigentlich bräuchten wir das, aber ja, die kriegen ja alle Fördermittel und wir können ja bestimmte Sachen auch in die Förderbedingungen schreiben und die meisten bis alle sind auch irgendwie mit dem DLR, sodass das DLR da auch hilft und unterstützt und damit auch eine gewisse Kontrolle darüber ausübt und da kommen wir noch ein bisschen mit aus. So, das war Phase 1. Dann hatten wir das, was andere Staaten auch immer haben, wo wir aber irgendwie mehrfach dran gescheitert sind. Weltraumgesetzgebung, die betrifft sehr viele Ressorts. Und die müssen sich entsprechend abstimmen. Das ist also Verteidigung, Auswärtiges wegen Vereinten Nationen, Wirtschaft, Verkehr, Forschung, okay. Justiz, Finanzen. Das heißt, wir haben 5, 6, 7 Ministerien, die irgendwie zu dem Thema miteinander einen Kompromiss finden müssen. Und jeder hat einen Teil Zuständigkeit und ein gewisses Teil Interesse. Das haben alle anderen Staaten auch. Das ist immer ein schwieriger Prozess. Aber irgendwie sind wir mehrfach genau daran gescheitert, weil immer irgendeiner bestimmte Forderungen gestellt hat oder sich quergestellt hat, sodass das also nicht zustande gekommen ist. Und die Phase 3, in der sind wir heute, wo es jetzt eigentlich unbedingt erforderlich wäre, aber wir ja jetzt seit kurzem in der Zeit der Entbürokratisierung sind. Alle sind sich einig, alle schreien und rufen, wir brauchen weniger Bürokratie. Und wenn wir also heute reden über nationale Weltraumgesetzgebung, dann kommt der große Reflex, nicht nur der Industrie, sondern auch der Politik, zu sagen, das ist die falsche Zeit. Im Moment brauchen wir weniger Regelungen und am besten sogar abbauen. Wettbewerbsfähigkeit, Schnelligkeit und so weiter und so weiter. Und das blockiert im Moment so ein bisschen das Fortschreiten.
Vielleicht können wir es ja mal an einem ganz pragmatischen Beispiel festmachen. Du hast ja eben schon gesagt, die Uni Berlin, die haben 50 Satelliten oben. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt an der Uni Jena und ich möchte ein kleines Satellitenprojekt machen, so per Forschungszweck. Wie würde es denn heute funktionieren, so ein Projekt oder die Freigabe für so ein Projekt zu bekommen? Also was müsste wirklich praktisch passieren? Und dann vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, dass es jetzt bald ein deutsches Weltraumgesetz geben könnte oder dann den EU Space Act geben soll, wie würde es dann nach dem neuen Verfahren oder nach der neuen Gesetzgebung funktionieren?
Ja, mich würde dazu interessieren, sind denn die deutschen Firmen überhaupt darauf vorbereitet, wenn jetzt ein deutsches Weltraumgesetz kommen würde?
Lasst uns mal in der Reihenfolge bleiben, weil es dann besser passt. Ne? Also wenn heute die Universität oder auch ein Unternehmen irgendwie sagen würde, hey, ich möchte hier meinen Satelliten starten, ohne Gesetz, ohne gesetzliche Grundlage, gibt es eben gar keine Genehmigungspflicht. Das heißt, ich kann heute mehr oder weniger machen, was ich will.
Also doch der Wilde Westen.
Ja, also in Deutschland ja, weil es eben keine Regelung und damit auch keine Pflichten gibt. Klar, ich bin von Fördermitteln abhängig vielleicht. Ich will es mir mit dem DLR und Ministerium und so auch nicht verderben. Ich will auch in der Öffentlichkeit nicht irgendwie schlecht dastehen und so. Insofern kann ich aus meiner Eigenmotivation schon mich bemühen, bestimmte Sachen genauer oder richtiger zu machen, aber ich bin nicht dazu verpflichtet. Ich kann im Prinzip den Satelliten starten und wenn ich das selber finanzieren kann, mache ich das einfach. Ja, das war's.
Bin ich denn auch gezwungen, jetzt schon dazu gezwungen, ihn auch wieder zu deorbiten, wenn ich ihn aus Deutschland starte, als deutsches Unternehmen?
Ohne irgendwelche geschriebenen Pflichten? Eben nicht. Standards und Leitlinien sollte man natürlich beachten, aber so richtig müssen tut man halt eben auch nicht. Da wir eben, sage ich mal, das heute nicht haben, ja, und es jetzt morgen käme, Francis, ist natürlich deine Frage irgendwie auch schon mitbeantwortet, ja, dann ist man natürlich noch nicht so richtig vorbereitet. Dann ist das neu, es gibt ein neues Gesetz, es gibt eine neue Behörde, es gibt neue Pflichten, es gibt neue Abläufe, Formulare und so weiter und so weiter. Da muss man sich dann erst dran gewöhnen. Wir haben eben auch, wenn man mal schaut, natürlich auch ein paar große Player, wir haben auch ein paar Startups, die jetzt sehr schnell groß werden, aber die ganz überwiegende Zahl der Weltraumunternehmen sind wirklich kleine und sogar sehr kleine Unternehmen. Und diese 10 bis 15 Leute sind natürlich voll fokussiert auf die Projekte. Das führt aber dazu, dass fast niemand diesen normalen unternehmerischen Unterbau hat, der eben Finanzen, Strategie, Juristerei, Business Development, Sales und so weiter. Und das macht es halt noch schwieriger, sich jetzt halt mal umzustellen und eben solche schwerwiegenden, komplexen Anforderungen und auch Verfahren durchzuführen. Auf der anderen Seite, wenn man mal guckt, ne, Baurecht, eine Baufirma. Ich meine, da ist es doch selbstverständlich und niemand würde es in Frage stellen, ja, dass es eine Baugenehmigung gibt. Und dass diese Baugenehmigung eben auch mit vielen Auflagen verbunden ist. Ne? Statik, Isolierung, Umweltschutz, Gesundheitsschutz und so weiter und so weiter. Ich kenne jetzt auch keine Baufirma, die laut schreien würde, oh, wir müssen das Baurecht abschaffen, auch wenn das viele bestimmt gerne hätten. Nur weil wir das halt noch nie hatten, haben wir halt in der Weltraumindustrie diese Sondersituation.
Aber es ist ja dann auch immer so, die Kunst, die Balance zu halten zwischen Regulierung und Innovation, also auf der einen Seite brauchen wir Sicherheit, Nachhaltigkeit, klare Spielregeln, Stichwort Gesetz. Auf der anderen Seite wollen wir auch das Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und eben nicht woanders hin abwandern, beispielsweise in die USA, weil es da dieses Regelwerk gibt, was natürlich aber, ich sag mal, so ein bisschen freier ausgerichtet ist. Ich frage jetzt mal nicht dich, Ingo, sondern mir fällt spontan eine Frage an Matthias ein. Als Gründer von Space Optics, wie siehst du das denn?
Schwierige Frage. Als Firma, wir stellen ja Komponenten und Subsysteme her. Das heißt, wir sind jetzt, weiß ich nicht, das ist halt wirklich die Frage, wie schlägt so ein Gesetz dann auch auf die Lieferanten durch? Also jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, der aktuelle Regelwerk der ESA, die ECSS, das ist eine Norm, nach der jetzt Raumfahrt betrieben wird, nachdem sozusagen ingenieurstechnische Prinzipien durchgeführt werden. Wenn man so eine vollständige Dokumentation macht für eine Flugmission für die ESA, dann müssten wir vielleicht für ein kleines Bauteil, was vielleicht so groß ist hier, wie ich das gerade zeige mit meinen Fingern.
Der Hörende
kann es nicht sehen, aber kann es durchaus sein, dass wir da einfach den riesen Aufwand im Projekt nur an Dokumentation und an Nachweis erbringen müssen.
Ja, der schlimmste Fall wäre ja auch, ich meine, wir sind jetzt auf dem Stand 1967 versus New Space. Es fühlt sich schon irgendwie so an wie stehen geblieben, nicht weitergekommen. Also wenn man jetzt den gleichen Fehler nochmal macht und dann wieder nicht vorangeht oder sich einfach der aktuellen Situation anpasst mit dem Regelwerk, was dann neu entsteht.
Aber vielleicht an dich, Ingo. Wie müsste denn aus deiner Sicht das optimale Gesetz aussehen, damit es an New Space schlank angepasst ist und trotzdem sozusagen den klaren Rahmen schafft?
Ja, schwierig. Es fällt schon direkt auf, wir hantieren mit so Buzzwords. Ne? Innovativ, ne? Schlank. Und ihr habt selber gerade schon gesagt, welche deutschen Gesetze oder auch EU-Gesetze ja sind schlank und jetzt wirklich, sage ich mal, leicht für die Industrie und so. Das ist ein Widerspruch per se. Da muss man halt an den Schräubchen drehen und irgendwie optimieren, soweit es geht. Aber die Erwartung sollte jetzt auch nicht daran so übertrieben sein.
Also sollten wir bei Space Optics jetzt unsere juristische Abteilung lieber aufbauen, meinst du?
Nee, also sagen wir mal so, für Komponentenhersteller und Zulieferer wird sowas gar nicht so wahnsinnig viel Impact haben.
Okay, ja? Ja.
Das kommt ein bisschen drauf an, welche Komponenten ich herstelle. Das macht einen richtigen Unterschied für die, die halt wirklich was im Weltraum machen. Raketenbetreiber und eben alle Arten von Satellitenbetreibern. Und wenn wir in die Zukunft gucken, eben auch alle die, die irgendwas mit Mond, Mars, Hotel im Weltraum und sonstiges machen wollen, irgendwann mal.
Wenn du sagst Hotel im Weltraum, da werde ich jetzt hellhörig. Gab es schon mal Leute, die irgendwie auf dich zukamen und gesagt haben, oh, ich möchte jetzt hier ein Hotel im Weltraum bauen?
Oder anders gefragt, was war die verrückteste Idee, die vielleicht mal an dich als Jurist, als Weltraumjurist herangetragen wurde?
Also diese Ideen gibt es alle. Ne? Oh. Und wir haben auch insbesondere amerikanische Firmen, die immer mal wieder mit Geschäftsideen kommen und dazu auch Firmen gründen und sogar auch Finanzierung bekommen, wo man denkt so, wow, ja, das ist jetzt aber mal, ne, total verrückt oder ganz weit in die Zukunft. Und tatsächlich, wir haben einen der neuen amerikanischen Firmen, die kommerzielle Weltraumstation machen wollen. Also nach der internationalen Raumfahrtstation, die ja nur noch ein paar Jahre halten wird, die eben zwischenstaatlich gemacht ist, wird die nächste Phase vielleicht wahrscheinlich kommerziell betrieben. Und diese Firma hat eine Partnerschaft mit den Hilton Hotels.
Oh ja.
Und hat also Konzepte, wie diese Raumstation so ausgebaut werden kann, dass man quasi einen Fünf-Sterne-Raum da hat. Soweit das im Weltraum geht, aber mit einer sehr hochwertigen Einrichtung, mit hochwertigen, natürlich weltraumtauglichen Kosmetikprodukten.
Also ein Hilton-Hotel im Weltraum.
Ja, das sind Pläne, das ist eine Partnerschaft, mit der natürlich auch von Marketingseite beide profitieren. Ob und wann das kommen wird, ist nochmal eine andere Frage. Ne? Aber solche Pläne gibt es. Oder auch Bestattungen im Weltraum, dass man sagen kann, statt Seebestattung, ich hätte gern Weltraumbestattung. Ja, schick meine Asche bis hin zum Mond. Und Werbung im Weltraum, ja, so eine Art Coca-Cola-Schriftzug im Weltraum stationiert ist und so stark leuchtet, dass man von der Erde aus den Schriftzug am Himmel sehen kann und solche Sachen.
Ich bin auf jeden Fall beim Hilton Hotel bin ich auf jeden Fall auf die Space-Qualifizierung vom Doppel-Box-Springbett gespannt.
Ja, ich hoffe nur, du bittest mich nicht darum, schick meine Asche bis ins All.
Wir finden ja.
Bitte nicht.
Wenn wir schon so ein bisschen bei verrückten Ideen oder sag ich mal.
Oh, das findest du verrückt?
Oh. Neuen Ideen sind. Wir haben es ganz am Anfang das Stichwort Space Mining angesprochen.
Ja.
Ja, also damit ist ja für die, die es nicht kennen, im Prinzip der Abbau von Ressourcen im All, hauptsächlich eben von Asteroiden beispielsweise gemeint. Also Wasser, Metall direkt im Weltraum zu gewinnen und zu nutzen. Da haben ja einige Länder das vertraglich schon geregelt, wie da mit diesen Rohstoffen umzugehen ist. Also ob man die behalten kann, was man damit machen soll. Wie ist es denn aus deiner Sicht juristisch? Also schaffen wir damit im Prinzip jetzt nicht gleich wieder diesen Anreiz der absoluten Ausbeute? Jeder geht hoch und schnappt sich alles, was irgendwie geht. Also gibt es dafür rechtliche Grundlagen? Und wenn ja, wie sehen die denn aus?
Ich glaube, in den USA und Luxemburg gibt es das schon. Also ich glaube, das, was die da gewinnen dort oben, das behalten die auch. Ich glaube, das hat auch irgendwie was mit wirtschaftlicher Neuausrichtung zu tun. Aber jetzt gebe ich ab an Ingo.
Ja, juristisch ist das gar nicht so unglaublich kompliziert. Ja?
Okay.
Wir müssen auch hier wieder unterscheiden, internationale Ebene, nationale Ebene. Auf der internationalen Ebene dreht sich eigentlich die ganze Diskussion nur um einen Satz, und zwar um den Artikel 2 des Outer Space Treaties, also des Weltraumvertrages, der sehr höchstrangige Vertrag ist. Und den lese ich jetzt einfach mal kurz vor, weil es ist auch nur ein Satz. Der Weltraum, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, unterliegt nicht nationaler Aneignung aufgrund von Souveränitätsansprüchen durch Benutzung oder Besetzung oder irgendeinen anderen Titel. So, hierum dreht es sich. Und jetzt gibt es Staaten, aber auch Professoren und Ähnliches, die sagen, das schließt im Prinzip den Ressourcenabbau aus. Und jetzt kommt natürlich die Gegenmeinung. Da haben halt eben andere Staaten und andere Professoren gesagt, ja gut, aber wenn wir das so auslegen, dann wird ja diese irgendwann auch mal technisch und wirtschaftlich richtig mögliche Lösung, wird ja dann unmöglich gemacht. Das heißt, wir verhindern im Prinzip das Entstehen einer möglichen Zukunftsindustrie und wir schränken aber auch für staatliche Seite bestimmte Sachen unnötig, Fragezeichen, ein. Zum Beispiel, wir haben dann immer die Vorstellung, dass dann die böse Minenfirma kommt und da ne, alles abbaut, alles verdreckt und alles nur für seinen eigenen Umsatz macht. Das kann auch in Zukunft sein. Aber es gibt natürlich genauso die staatliche oder sogar zwischenstaatliche Mission, wo mehrere Länder dran beteiligt sind, wo man erst zum Mond kommt und dann dort zum Beispiel Wasser oder eben auch bestimmte Treibstoffe und so weiter mit den Ressourcen herstellt, um dann überhaupt von dort weiterzukommen zum Mars. Das ist eigentlich das Spannungsfeld, was sich immer nur in diesem Einsatz, ist der so auszulegen oder freundlicher auszulegen? Und jetzt sind wir halt weiter in dieser internationalen Diskussion. Geht's, geht's nicht? Wann geht's, ne? Wie weit geht's und so weiter? Und weil das international, hatten wir ja vorhin schon gesagt, so schwierig ist, mit 200 Staaten und den großen Blöcken da irgendwie zu einer Einigung zu kommen, prescht man jetzt national und ich sag mal multilateral vorbei. Und da kommen wir zu den auch nicht ganz unbekannten Artemis-Akkords, die die USA in die Welt gesetzt haben, wo ja die USA diese riesige Mission, so ein bisschen wie früher, ne, Apollo, mit, also über viele, viele Jahre mit vielen Milliarden, mit ganz vielen Komponenten definiert haben und dann andere Staaten eingeladen haben, daran mitzumachen. Um dem beizutreten, muss man aber als anderer Staat diese Artemis-Akkords unterschreiben.
Okay.
So. Und da steht quasi drin, ja, wenn da Ressourcen und so weiter, dann kann man die auch im Eigentum haben und man kann die eben kommerzialisieren. Das heißt, wer die Artemis-Akkords, um an der Mission mitzumachen, unterzeichnet, unterzeichnet gleichzeitig seine Unterstützung für das eher kapitalistische Modell.
Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen plakativ, aber bei mir entsteht im Kopf schon irgendwie das Bild, okay, wir holzen hier die Bäume ab. Ich meine, gut, mittlerweile sterben sie sogar von alleine. Aber dann gehen wir noch ins All und klopfen da ein bisschen rum und packen uns da noch was in die Tasche.
Das ist es genau, Francis. Ne? Also wenn man jetzt fundamental Kritik üben möchte, dann ist es doch genau das.
Wir replizieren die gleichen Fehler im All wie auf Erden.
Wir replizieren das, was wir auf der Erde alles falsch machen. Umweltverschmutzung, Ressourcenausbeutung, Superkapitalismus exportieren wir in den Weltraum. Und das ja eigentlich, ja, auch wenn das immer mehr schöne Namen und so weiter waren als vielleicht die Realität. Aber wir haben ja Jahrzehnte gesagt, der Weltraum, wir gehen zusammen als Menschheit. Und das geht natürlich auch auf eine Art und Weise verloren. Ne? Wenn am Ende die Minenfirma A guckt, dass sie die Minenfirma B auf dem Mond überbietet, dann reden wir nicht mehr viel von internationaler Zusammenarbeit und Menschheit und gemeinsamen Fortschritt und so weiter, sondern dann, ja.
Jetzt haben wir über sehr breite Themen geredet. Ne? Man merkt eigentlich ziemlich schnell, Weltraumrecht ist eine ziemliche Querschnittsmaterie. Ne? Also es betrifft Telekommunikation, es betrifft, du hast vorhin die ganzen Ministerien genannt, die irgendwo in Entscheidungen mit eingebunden werden müssen. Aber vielleicht jetzt mal für dich so, wie sieht denn so ein Alltag aus von einem Weltraumjuristen?
Das ist tatsächlich ein bisschen anders, als man sie jetzt von einer Anwaltskanzlei erwarten würde. Ne? Also ich war jetzt in, ich glaube, über 20 Jahren war ich eigentlich noch nie vor Gericht. Es gibt einfach praktisch keine Rechtsstreite in der Weltraumindustrie, was daran liegt, dass das eine kleine Industrie ist, in der jeder mit jedem verbandelt ist und in der eine große Abhängigkeit von wenigen staatlichen Auftraggebern und wenigen großen Unternehmen steht. Ne? Und naja, wenn ich 6 Projekte miteinander mache und in einem läuft es schlecht und ich habe Streit, dann habe ich aber 5 andere, die ich eigentlich gut zu Ende bringen möchte. Und ne, deshalb streitet man sich nicht so. Was eine zweite Besonderheit ist, dass vieles, was wir machen, eigentlich eher so ein bisschen akademisch oder Consultancy ist. Also wir schreiben relativ viele Studien. Und dann manchmal auch wirklich zum Weltraumrecht. Also genau solchen Fragen hier mit Artemis und so und wie sowas auszulegen ist. Das ist dann über mehrere Monate für Ministerien, für die Europäische Kommission zu eben neuen Rechtsfragen, die man mal wirklich im Detail, wo wir dann 100 Seiten Studie produzieren. Das ist also auch was Ungewöhnliches für eine Kanzlei. Das würde man eher in Universitätsinstituten sehen und so weiter. Und der Rest ist eigentlich relativ banal. Das Tagesgeschäft besteht im Wesentlichen daraus, den Unternehmen dabei zu helfen, an Vergabeverfahren vom DLR, von der ESA, der Bundeswehr jetzt natürlich teilzunehmen, die Bedingungen zu verstehen, kompatible Angebote zu machen, die hoffentlich gewinnen, Verträge zu verhandeln, von der Vertraulichkeitsvereinbarung bis hin zur Bestellung von 10 Satelliten, Verträge mit SpaceX, um eben die Satelliten hochzubringen und so weiter und so weiter. Und eben noch die Klärung von Rechtsfragen, die durch solche Verträge aufgeworfen werden. Zum Beispiel, wem gehört das IP, geistiges Eigentum oder wie teilt man das und wer hat welche Nutzungsrechte und solche Sachen. Also das ist dann gar nicht so abgehoben.
Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, in die nahe Zukunft, was können wir erwarten? Wann kommt der EU Space Act oder ein deutsches Weltraumgesetz? Kann man da schon irgendwie konkret Zahlen nennen?
Also ganz konkret nicht. Sagen wir mal so, der Gesetzesvorschlag für den EU Space Act ist seit Ende Juni da. Die Europäische Kommission selber erwartet ein relativ langes, komplexes Gesetzgebungsverfahren mit dem Rat und dem Parlament. Das ist gerade in Full Swing, also das ist gerade am Laufen. Und man rechnet damit, dass das noch so bis Ende nächsten Jahres gehen könnte. Der soll aber, wenn er denn so bleibt, wie er im Moment vorgeschlagen ist, soll dann aber erst zum 1. Januar 2030 in Kraft treten.
Okay.
Ja, das deutsche Weltraumgesetz muss, ja, darüber reden viele nicht oder haben es noch nicht so ganz verstanden, muss bis allerspätestens dann auch da sein. Und es muss eigentlich sogar schon eine ganze Weile vorher da sein, weil wenn der EU-Space Act in Kraft tritt, brauche ich eine Behörde in Deutschland, die so handlungsfähig ist, dass sie dann auch wieder ihrerseits sicherstellt, dass Deutschland mit dem EU-Space Act compliant ist. Und dafür muss ich auch die Vorbereitung treffen. Und ich sag mal, wenn ich vernünftig agieren würde, würde ich fast 2 Jahre Vorlauf nehmen, um dann auch die Behörde, ne, Leute einstellen, Büros anmieten, Prozeduren schaffen und alles, was sie Leute ausbilden und so, was sie alles machen muss, um dann auch wirklich bereit zu sein. Das heißt, eigentlich müsste das deutsche Weltraumgesetz dann entsprechend 2028 spätestens kommen.
Ich bin gespannt, wie es dann mit dem EU Space Act weitergeht und ob dann tatsächlich das 5-Sterne-Hotel im All schon beziehbar ist. Du würdest einchecken, oder?
Ich würde einchecken, ja.
Ja, habe ich mir gedacht. Ingo, vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe wirklich viel dazugelernt. Ich fand es total spannend, da mal den Input von dir zu bekommen.
Für mich auch super großen Dank an deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend, sehr, sehr lehrreich. Wir freuen uns dann vielleicht auf ein Gespräch in ein paar Jahren, wie es dann weiterging.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und ja, ich komme gern 2030 wieder.
Wie verabschiedet man sich jetzt unter
Weltraumjuristen?
Ja.
Auch mit dem Spock-Gruß.
Okay.
Okay.
Damit sind wir am Ende. Sendet uns gern all eure Fragen wieder zum Thema Newspace oder allgemein zum Thema Gründung an podcast@spaceoptics.de. Folgt uns gern auch bei Instagram für das nächste Mal, zur nächsten Folge von Space 4.
Genau, die gibt's dann kurz vor Weihnachten mit Glühwein und Lebkuchen.
Ah, okay.
Und da starten wir ein kleines Q&A. Mit all den gesammelten Fragen zu den Folgen, die so eingetrudelt sind, seit es den Space 4 Podcast gibt. Ich glaube, es wird spannend.
Ja, seid gespannt und bis zum nächsten Mal.
Space 4. Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Bayer.